guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 2. März 2026. Euch erwartet eine Vielfalt von Themen und wir starten gleich und zwar mit einem Rückblick auf den Klimastreik, für den am vergangenen Freitag auch in Freiburg etwa 1000 Menschen auf die Straße gingen, knapp eine Woche vor der Landtagswahl. Ein Grund unter anderem Katharina Reiches umstrittene Vergangenheit als Gaslobbyistin und ihre Pläne, die Förderung privater Solaranlagen zu streichen und mehr Gaskraftwerke zu bauen. Greta Waltenberg, Sprecherin für Fridays for Future Freiburg, hat in diesem Kontext mit uns gesprochen.
Warum haben wir uns heute hier versammelt und auf die Straße gegangen?
Wir haben heute demonstriert in Freiburg, einerseits zur Landtagswahl und das nicht nur in Freiburg, sondern landesweit in ganz Baden-Württemberg und um konsequente Klimapolitik einzufordern und andererseits jetzt akut auch nochmal, weil Katharina Reiche auf Bundesebene gerade nochmal gezeigt hat, dass sie nicht die Energiewende vorantreibt, sondern die Gaslobby unterstützt.
Das ist jetzt die dritte Demo. Was unterscheidet die heute zu den bisher anderen?
Die Demo heute war die größte unseres Demo-Marathons, dadurch, dass wir auch in ganz Baden-Württemberg demonstriert haben und auch Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern heute Aktionen hatten zu den dort anstehenden Wahlen. Und wir einfach heute den Tag nutzen, um zu zeigen, überall im Land gibt es Menschen, die hinter der Forderung nach einem konsequenten Klimaschutz stehen.
Und jetzt bezüglich der Katharina Reiche, hast du jetzt gerade eben genannt, dass sie die Gaslobby unterstützt. Was hat sie genau getan, was zu kritisieren ist?
Gestern kam ein neuer Entwurf raus für das Erneuerbare Energiengesetz, was fortgeschrieben werden muss. Und der Zwischenstand dazu wurde jetzt geleakt, in dem drin steht, dass private Photovoltaikanlagen nicht mehr gefördert werden sollen. Das ist natürlich dann ein schwächelnder oder kein Einreiz ist, dass dafür viel mehr Gaskraftwerke gebaut werden sollen. Und insgesamt ist sie auch dagegen, dass Speicher zum Beispiel ausgebaut werden. Und hat jetzt zum Beispiel, haben sie aktiv nochmal RWE nach dem Positionspapier gefragt und RWE hat Forderungen quasi jetzt, dürfte Forderungen einreichen bei der Bundesregierung, die natürlich auch in Richtung fossile Energien gehen. Das heißt, es zeigt sehr klar, dass sie dagegen ist und sie hat auch selber gesagt, wir müssen im Business Case erneuerbare Energien schwächen, einfach weil sie sagt, der Netzausbau reicht nicht, dass wir so viele erneuerbare Energien bauen und anstatt dann zu sagen, wir bauen mehr erneuerbare Energien und stützen das, sagt sie einfach, okay, wir bauen weniger davon, anstatt diesen Netzausbau voranzubringen.
Okay, und warum wurde jetzt zum Beispiel RWE konkret von der Bundesregierung aus nach Forderungen gefragt?
Anscheinend.
Okay.
Warum, wissen wir auch nicht genau.
Also
das ist die Frage, die wir auch stellen, warum ein fossiles Unternehmen, was historisch großes Interesse an der Stärkung fossiler Energien und nicht an der Stärkung erneuerbarer Energien hat, da explizit nochmal nach der eigenen Meinung gefragt wird.
Also quasi klassisches Lobby oder...
Ja, genau. Katharina Reiche ist Gaslobby oder war Gaslobbyistin, hat aber mit ihrem Amt als Wirtschaftsministerin nicht aufgehört, Gaslobbyistin zu sein.
Okay. Wenn du jetzt in Stellvertretung von Fridays for Future sprichst, was ist eure konkrete Forderung an die Bundesregierung bzw. an die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche?
An die Bundesregierung und den Wirtschaftsminister. Und die konkrete Forderung ist, massiv die erneuerbaren Energien zu unterstützen und auszubauen und natürlich auch den entsprechenden Netzausbau voranzubringen und da finanzielle Unterstützung und steuerliche oder rechtliche Erleichterungen mit voranzubringen und nicht neue Gaskraftwerke zu bauen oder Gas vor Bohrkopf zu bohren. Und auf Landesebene das Gleiche. Ja, auch da brauchen wir einen massiven Ausbau von Windkraft zum Beispiel und einen klaren Plan, wie wir unsere Klimaziele erreichen. Und das fehlt gerade auf allen Ebenen.
Und wir bleiben beim Thema. Die Regierung will das Heizungsgesetz reformieren mit weitreichenden Folgen für Klimaschutz, Verbraucherinnen und Verbraucher. Öl- und Gasheizungen sollen nach dem Willen von Union und SPD wieder weiter eingebaut werden können. Das ursprüngliche Ziel einer starken erneuerbaren Quote im Heizungsgesetz wird gekippt. Dafür hat der BUND die Bundeswirtschaftsministerin Reiche mit dem Negativpreis die rostige Heizung 2026 ausgezeichnet. Umweltverbände warnen vor einer neuen Kosten- und Klimafalle. Was heißt das für das 1,5-Grad-Ziel? Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, spricht in diesem Zusammenhang von einer gefährlichen Abschwächung des Klimaschutzes im Gebäudesektor. Was steckt dahinter und was müsste besser werden? Darüber sprach Radio Dreieckland mit Fritz Mieler. Er ist Referent für Umweltschutz beim BUND in Baden-Württemberg.
Ja, die Eckpunkte, die jetzt für die Überarbeitung vom Gebäudeenergiegesetz vorgelegt wurden, die sind wirklich eine Katastrophe für Klima, für Kommunen, für Teile der Wirtschaft und für Mietende. Wir haben, die Koalition hat vor, die Klimaschutzanforderungen an neu eingebaute Heizungen massiv abzusenken. Und sie schiebt dann auch noch den Zeitpunkt, ab dem die greifen, in die Zukunft. Bei neu eingebauten Öl- und Gasheizungen ist es dann so, die sollen statt bisher 65% erneuerbare oder Wasserstoff im Mix haben, was jetzt schon ab dem 1.7.26 gelten würde, soll das dann nur noch 10% sein und erst ab 29 gelten. Und das ist natürlich ein massiver Rückschritt, das merkt man dann einfach sehr schnell. Und Kommunen betrifft es auch ganz massiv, weil die haben natürlich jetzt mit ihrer ganzen kommunalen Wärmeplanung, sind die in Vorleistung gegangen, haben sich überlegt, wie kann das Ganze aussehen? Wie kommen sie quasi zu einem klimaneutralen Energiesystem? Und wenn jetzt einfach sich solche wichtigen Grundlagen ändern, dann kommt da richtig viel Unruhe rein, was ja eine sehr schwierige Situation darstellt.
Die Koalition macht ja eine sogenannte Technologieoffenheit, was die Heizungssysteme anbelangt, ganz stark. Gas, Öl, Wärmepumpe, Solar, Fernwärme, ganz nach individueller Wahl der BürgerInnen. Erstmal, was bedeutet das für die Klimadebatte, aber auch ganz konkret für den Klimaschutz, wenn Öl- und Gasheizungen erstmal weiterhin vollumfänglich erlaubt bleiben?
Ja, dieses Schlagwort Technologieoffenheit ist echt was Schwieriges, weil wir hatten auch im alten Gebäudeenergiegesetz ganz viele mögliche Technologieoptionen, mit denen das geht, mit denen es quasi rechnerisch oder gesetzesmäßig möglich ist, diese 65% Erneuerbare einzuhalten. Was da dann rausfiel, waren dann halt wirklich Öl- und Gasheizungen, die mit dem bisherigen Mix betrieben werden. Und das ist einfach eine ganz massive Änderung. Da kommt jetzt Koalition dann mit so einem Schlagwort der Technologieoffenheit, was uns einfach überhaupt nicht in der Debatte weiterbringt, weil da war das meiste einfach schon im alten Gesetz verankert. Und jetzt kommen sie einfach mit dieser Frage, okay, wir können weiter Öl- und Gasheizungen betreiben. Die sollen dann ab 2029 mit 10% Biogasen oder so betrieben werden und das soll dann langsam steigen. Man weiß aber nicht, wie es steigen soll, wohin es steigen soll. Das heißt, auch dort gibt es sehr viel Unsicherheit und wahrscheinlich wird irgendwann, weil absehbar unsere Klimaziele nicht einhalten werden, muss man irgendwann die Gasheizung wieder rausreißen oder ähnliches. Man muss also Menschen entschädigen. Wahrscheinlich müssen wir auch Betreiber von Gasnetzen irgendwann entschädigen, weil wir sie jetzt quasi in eine Richtung drängen oder ihnen aufzeigen, dass eine Richtung möglich ist, die einfach in der Zukunft nicht mehr möglich sein wird.
Es wird ja auch von einem Geschenk an die Gaslobby oder an die Ölindustrie gesprochen. Was genau ist damit gemeint mit einem Geschenk an die Gas- bzw. Öllobby?
Erdgas ist ein Auslaufmodell. Also wir können uns die Verbrennung von fossilen Energieträgern einfach nicht mehr leisten. Und auch so Biogase sind nur ganz gering verfügbar. Wir kennen das bei Bioölen gerade. Wir kaufen weltweit Bioöl ein, um die dann in Motoren zu verbrennen, als dieses HVO 100, falls das schon mal jemand gehört hat. Gleichzeitig sind dann natürlich Gase super ineffizient, wenn wir wenn wir von erneuerbaren Gasen reden. Das heißt, ich muss quasi eine Elektrolyse machen mit Wasser und erneuerbarem Strom. Dann habe ich überall Wandlungsverluste. Das heißt, es ist einfach ein super ineffizientes System. Und gleichzeitig ist aber Erdgas einfach ein geniales Geschäft. Also ich habe hohe Renditen, auch in der Zeit jetzt des Ukraine-Kriegs, als der anfing, haben die Firmen extrem viel Reibach gemacht. Und natürlich haben sie überall diese Infrastruktur aufgebaut. Also wir haben überall die Gasnetze, diese Leitungen sind verlegt, die werden über Jahrzehnte abgeschrieben. Und je länger ich die natürlich abschreiben kann, desto eher rentiert sich das. Und natürlich kann ich das Gas verkaufen, was mir auch sehr, sehr viel bringt. Und gleichzeitig ist es so, jeder Meter Gasnetz, der jetzt liegen bleibt, behindert dann den Ausbau von Wärmenetzen. Das heißt, wir haben hier auch einfach eine Konkurrenz der Technologien. Und das ist natürlich auch sehr gut für die Gaslobby, wenn das weiter so bleibt.
Und wie steht es um die Erreichung der deutschen Klimaziele in dem Zusammenhang im Bereich des Gebäudesektors, wenn jetzt diese Eckpunkte der SPD und der CDU von letzter Woche tatsächlich in Gesetzesform gegossen werden sollten?
Also wir hatten ja bisher schon eine Situation, dass die deutschen Klimaschutzanstrengungen nicht ausgereicht haben, um die Vorgaben, die gesetzlichen, einzuhalten. Geschweige denn, dass sie ausreichen würden für das, was wir eigentlich machen müssen in Sachen Klimaschutz. Und jetzt haben wir auf jeden Fall eine Verschlechterung. Da aber dieses Eckpunktepapier noch viel zu vage ist, ist diese Verschlechterung nicht wirklich sauber zu kalkulieren. Also wenn man einfach nur davon ausgeht, okay, die einen Heizungen, die müssen halt, mussten nach dem bisherigen Gesetz mit 65% Erneuerbaren betrieben werden, nach den zukünftigen mit 10%, dann haben wir da eine Verschlechterung. Die ist aber sehr schwer kalkulierbar. Ich habe jetzt bisher noch keine sauberen Rechnungen gesehen. Was daraus aber folgt, ist, es gibt mittlerweile Analysen, die sagen, es gibt quasi ein Verschlechterungsverbot für den Klimaschutz. Das ist rechtlich herleitbar. Und dass jede solche Gesetzesnovelle, die dann zu einer Verschlechterung führt, natürlich zu Klagen führen wird. Das heißt, wir stehen wahrscheinlich vor 2-3 Jahren langen Klagen, vielleicht sogar länger, gegen dieses Gesetz. Und ich gehe davon aus, dass es scheitern wird. Und dann muss die Bundesregierung wieder nachlegen. Das heißt, wir haben einfach überall noch mehr Verunsicherung dran.
Jetzt ist der BUND natürlich für Umwelt- und Naturschutz zuständig. Aber schauen wir doch mal auch in den Bereich der Endverbraucherinnen, nämlich in den Bereich auch der Miete. Verbraucherinnen und Mieterverbände äußern Sorgen vor steigenden Kosten für die Endverbraucherinnen. Sehen Sie auch aus Perspektive des BUND hier zusätzliche soziale Probleme?
Absolut. Wir haben ja verschiedene Komponenten in so einem Gasnetz, wenn wir uns das angucken. Das heißt, einerseits haben wir so diesen fossilen Anteil, das Erdgas, was da drin steckt. Das wird wahrscheinlich einigermaßen stagnieren. Dann haben wir diese Netzentgelte, die fällig werden für einfach die Infrastruktur. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas langsamer geht, es wird aber weniger Anschlüsse geben. Das heißt, die Netzentgelte werden steigen. Dann haben wir diesen Anteil für Wasserstoff und grüne Gase. Da müssen wir unterscheiden zwischen den neuen Heizungen, die eingebaut werden, die dann 10% dieser grünen Gase hätten, und den Bestandsheizungen. Da will die Bundesregierung 1% drin haben. Und das soll auch irgendwie steigen. Wir haben momentan schon 1,6%. Das heißt, hier haben wir momentan, wahrscheinlich tut sich noch nicht so viel, aber perspektivisch werden da Kosten auf einen zukommen. Und dann gibt es natürlich noch diesen CO2-Preis. Da ist es auch absehbar, dass der erstmal kurzfristig fällt, wenn das jetzt im europäischen Emissionshandel ist, aber dann über die Jahre massiv steigt. Und das heißt, also da kommen wir zu einer ziemlichen Belastung. Und da Mieterinnen jetzt nicht entscheiden können, mit was sie heizen, also sie können nicht die Heizung wechseln, sind sie einfach abhängig davon, was ihnen eingebaut wird. Und das wahrscheinlich, da Verbrennungsheizungen bisher günstiger sind, werden wahrscheinlich eher die eingebaut, und an den laufenden Kosten, auf denen bleiben dann einfach die Mieterinnen hängen.
Herr Mielert, letzte Woche hat der BUND der Bundeswirtschaftsministerin Reiche symbolisch die rostige Heizung 2026 verliehen. Warum gerade einen Negativpreis in Gestalt einer rostigen Heizung? Wofür steht aus Sicht des BUND diese rostige Heizung in der aktuellen Reformdebatte?
Also wir haben natürlich die Situation, wir haben im Verkehr einfach ein Versagen der Bundesregierung und in der Wärme. Und die Wärme ist dann einfach einer der großen Knackpunkte. Hier haben wir jetzt sehr viel Debatte drüber. Deshalb haben wir uns entschieden, diese rostige Heizung zu nehmen. Wir haben die Frau Reiche arbeitet natürlich auch an verschiedenen Stellen einfach dafür, dass Klimaschutz zurückgedrängt wird. Im Heizungsbereich ist es einfach jetzt sehr akut. Wir wollen damit erreichen, wir appellieren an die Bundesregierung, dass sie dafür sorgt, dass das Heizen nicht zum Luxus wird, dass die Klimaziele wirklich eingehalten werden und dass die Wärmewende nochmal sozialer ausgerichtet wird. Wir haben dafür jetzt auch
genau, eine Unterschriftensammlung gestartet und da fordern Sie ja...
Genau. Es ist im Konkreten ist es so, dass man über unsere Website über bund.net verschiedene Ministerinnen anschreiben kann. Das heißt, es gehen E-Mails raus, einzelne, diese Methode haben wir einfach gewählt, weil die Situation aus unserer Sicht so dramatisch ist, vor allen Dingen in Richtung Klimaschutz, aber auch in der sozialen Frage.
Der BUND fordert ja mehr politische Konsequenz statt Kompromisslogik. Was wäre aus Sicht Ihres Verbandes eine konkrete praktische Verbesserung oder Verbesserungen, die in ein Heizungsgesetz gehören müssten, damit es tatsächlich dem Klimaschutz und damit der Zukunft der künftigen Generation auch dient?
Ja, das Prinzip vom bisherigen Heizungsgesetz ist ganz okay. Wir haben natürlich ein Problem, wenn wir stagnieren bleiben bei 65% erneuerbare Energien. Das heißt, es wäre gut, einfach einen Ausstiegspfad zu haben, dass man einfach weiß, ich darf in Zukunft dann bis 2040 oder sowas, darf ich halt keine Heizung mehr einbauen, die irgendwelche fossilen Energien verbrennt oder möglichst schon früher, weil eine Heizung hält halt 20, 30 Jahre. Eigentlich müsste man schon heute sagen, man darf keine fossilen Heizungen mehr einbauen. Und natürlich müssten wir nochmal gucken, wie man das Ganze sozialer framet. Das ist natürlich nicht Teil dieses Gesetzes. Das sind andere Verordnungen, die dann die Fördermittel verteilen oder auch die dann dieses sogenannte Klimageld, also Rückzahlungen machen, wo dann auch Menschen mit geringeren ökologischen Fußabdruck von profitieren würden.
Abschließend gefragt, zementieren CDU und SPD aus Sicht des BUND fossile Strukturen für kommende Jahrzehnte oder gibt es noch reale Spielräume, das klimapolitisch zu korrigieren?
Also bisher ist es ja nur ein Eckpunktepapier. Wir können hoffen, dass die Fraktionen, wobei es ist ja jetzt erstmal auch eine Einigung zwischen den Fraktionen, dass die damit nicht glücklich sind und noch Änderungen einbringen. Wir haben auch ja noch kein wirkliches Gesetz vorliegen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass es weitestgehend erstmal so verabschiedet werden wird. Und dann geht es darum, wie schnell kommen andere Regierungen dazu, dass sie das reformieren? Wie geht die EU-Kommission damit um, wenn Deutschland seine Klimaziele verfehlt? Und aus meiner Sicht dann wird das wichtigste Mittel sein, sind Klagen. Das heißt, es ist absehbar, dass dieses Klimaschutzgesetz, Gebäudeenergiegesetz oder Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es dann heißen soll, beklagt wird.
Es gibt ja auch ein Verbandsklagerecht. Es gibt ja auch ein Verbandsklagerecht. Ja. Sehen Sie da auch den BUND in der Pflicht oder wird er auch klagen möglicherweise?
Ich gehe davon aus, dass auch wir klagen werden. Das wird man wahrscheinlich etwas abstimmen zwischen den Verbänden. Aber momentan führt kein Weg daran vorbei.
Rund 400 Menschen haben am Samstagnachmittag gegen den geplanten Stellenabbau an der Freiburger Uniklinik protestiert. Die Demo zog vom Platz der Alten Synagoge zur Uniklinik. Unter anderem wurde durch Gewerkschaftssekretärin Franziska Pfab auch eine Befragung vorgestellt, an der sich 3.500 der rund 11.000 Beschäftigten der Uniklinik Freiburg beteiligt haben.
Von diesen befragten fast 3.500 Beschäftigten sagen 55%, also fast die Hälfte der Kolleginnen, sie sind häufig oder ständig überlastet in ihrer Arbeit. Und ich finde, wenn man sich, ich sehe hier viel Nicken, und ich finde, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, was das für ein Leben bedeutet, für einen Arbeitsalltag, ist es einfach richtig krass. Und damit geht es eigentlich auch schon weiter. 70% sagen jetzt schon, die Umfrage war im Januar, wo noch nicht diese 350 Stellen auch komplett abgebaut waren, weit davon entfernt, dass die aktuelle Personalsituation in ihrem Arbeitsbereich für die Aufgaben nicht ausreicht. Jetzt schon. 70%. Ich finde, man muss sich diese Zahlen wirklich auch mal durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet, wenn das die Beschäftigten vor Ort sagen und so einschätzen. Und eine weitere Zahl, die finde ich auch irgendwie ganz schön krass betroffen macht und die ja schon auch rauskommt in dem Austausch mit den Kolleginnen: knapp die Hälfte, also 49% der befragten Beschäftigten sehen ihre Gesundheit durch ihre Arbeitsbedingungen gefährdet. Das heißt, im Endeffekt haben wir eine Uniklinik, die gerade krank und nicht gesund macht bei ihren Beschäftigten, und das kann ja wohl so nicht sein. Es ist total absurd, dass so eine hohe Zahl bei dieser Befragung rauskommt, bevor die Stellen abgebaut wurden. Zwei Zahlen habe ich noch aus dieser Umfrage. Es wird leider nicht besser. 57% der befragten ÄrztInnen sehen durch die Sparmaßnahmen eine PatientInnengefährdung. Und das heißt, die Beschäftigten befürchten ernsthaft, dass die Versorgung schlechter wird. Viele sagen es, wir haben sogar auch Zahlen. Das heißt, man muss doch auf die Beschäftigten hören, die Tag für Tag in dieser Arbeit sind. Und die letzte Zahl, nur 10% der befragten Beschäftigten halten die Sparmaßnahmen an ihrem Arbeitsplatz für sinnvoll.
Der Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen die Schließung der Helios-Klinik in Breisach, selber früher Arzt in Ihringen, kritisierte, dass die Menschen in Breisach erst auf die Uniklinik Freiburg verwiesen werden, an der dann ebenfalls Personal abgebaut werden soll.
Seit Anfang dieses Jahres ist unser Krankenhaus in Breisach geschlossen. Eine ganze Region hat damit ihre wohnortnahe Notfallversorgung verloren. Die Sorgen in der Bevölkerung sind groß, besonders bei älteren Menschen, bei Familien, bei chronisch Kranken. Und was wurde uns von den politischen Verantwortlichen gesagt? Man verwies uns auf Freiburg, auf die sehr gute Notfallambulanz des Universitätsklinikums Freiburg. Dort sei man bestens versorgt. Und was bedeutet das in der Realität? Es bedeutet mehr Patientinnen und Patienten für Sie, mehr Wege für Kranke, mehr Druck im System. Und nun sollen ausgerechnet 350 Stellen abgebaut werden, sogar in der Notfallambulanz. Das ist nicht nur widersprüchlich, das ist absurd. Während man die Menschen aus der Fläche nach Freiburg schickt, reduziert man gleichzeitig die personellen Kapazitäten. Während die Belastung steigt, soll das Personal sinken. Das passt nicht zusammen. Sie tragen diese Mehrbelastung jeden Tag mit Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und oft über die Grenzen des Zumutbaren hinaus. Deshalb sagen wir klar, eine funktionierende Notfallversorgung braucht ausreichend Personal. Sie braucht Planung und sie braucht politische Entscheidungen, die sich am tatsächlichen Bedarf der Menschen orientieren, nicht allein an Sparvorgaben. Aber vor allem braucht sie eine Landesregierung, die ihre gesetzlichen Verpflichtungen zur Finanzierung der Krankenhausinfrastruktur endlich gerecht wird. Krankenhäuser sind Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge. Ihre bauliche und strukturelle Ausstattung ist keine freiwillige Leistung, sondern Aufgabe des Landes. Wer Kliniken strukturell unterfinanziert, darf sich über Defizite und Personalabbau nicht wundern. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl am 8. März erwarten wir von den politischen Verantwortlichen klare Aussagen. Wie soll die Krankenhausinfrastruktur in Baden-Württemberg künftig gesichert werden? Wie wollen Sie eine flächendeckende Notfallversorgung garantieren? Was wir derzeit erleben, ist keine vorausschauende Gesundheitspolitik. Es ist ein Verschieben von Problemen von der Fläche ins Zentrum auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten. Deshalb stehen wir heute an Ihrer Seite. Der Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen in Freiburg und der Kampf um eine wohnortnahe Notfallversorgung in Breisach gehören zusammen. Es geht um dasselbe Ziel, eine verlässliche, menschliche und leistungsfähige Gesundheitsversorgung für unsere Region. Wir sind solidarisch mit Ihnen. Wir erwarten von der Politik endlich Verantwortung statt Planlosigkeit.
Auch die kritischen MedizinerInnen positionierten sich.
Als MedizinstudentInnen kennen wir die belastenden Arbeitsbedingungen, die im Krankenhaus sowohl für Pflegekräfte, für das Personal im Servicebereich, für Kolleginnen der therapeutischen Berufe und für Ärztinnen und Ärzte herrschen. Sie sind geprägt von Zeitmangel, Hektik und Personalmangel. Gleichzeitig behandeln wir PatientInnen mit immer komplexeren Krankheitsbildern und Verläufen, die in Zukunft eigentlich mehr und nicht weniger von uns brauchen. Vor diesen Arbeitsbedingungen haben wir als angehende Ärztinnen und Ärzte Angst. Wir haben Angst, dass wir im stressigen Klinikalltag wichtige Symptome übersehen, überlastet sind und uns Fehler passieren, die den PatientInnen am Ende schaden. Schon in unserer ärztlichen Ausbildung, beispielsweise im praktischen Jahr, kommt es häufig vor, dass wir die anfallende Arbeit dort kompensieren, wo es eigentlich mehr angestellte Ärztinnen bräuchte. Darunter leidet dann natürlich unsere Ausbildung. Der geplante Personalabbau wird diese Situation noch verschlimmern. Denn weniger Personal heißt auch weniger ärztliche KollegInnen, die uns genug Anleitung und Ausbildung für die Aufgaben ermöglichen, die wir selbst eines Tages selbstständig und sicher ausüben müssen. Ausbildung, die wir brauchen, um unsere PatientInnen gut versorgen zu können. Uns ist dabei auch klar, der Personalabbau ist kein notwendiges, alternativloses Übel. Er reiht sich ein in Sparmaßnahmen, Krankenhausschließungen und Kürzungen im Sozial- und Gesundheitssektor. Uns wird erzählt, dass dies nun mal leider in einer Volkswirtschaft notwendig ist, weil Gelder nicht unendlich sind. Gleichzeitig sehen wir, wie Milliarden mobilisiert werden, um Aufrüstung und Militarisierung in Deutschland zu finanzieren. Aber wie kann es sein, dass hier plötzlich genug Geld da ist? Wir sehen also, Entscheidungen wie der Personalabbau im Uniklinikum sind nicht nur die Konsequenz einer marktwirtschaftlichen Logik, die Profite über Gesundheit stellt. Sie sind auch eine klare Aushandlung von den Interessen, die an dieser Logik verdienen. Und klar ist auch, sie sind nicht in unserem Interesse, dem Interesse der PatientInnen, dem Interesse der arbeitenden Menschen. Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen, wird dem Patienten, der seit 10 Monaten auf eine MRT-Untersuchung wartet, nichts bringen. Wenn wir damit rechnen sollen, dass in ein paar Jahren täglich mehrere hundert Soldaten in deutschen Krankenhäusern versorgt werden, geht das auf Kosten der Versorgung von Patienten. Wenn Medizinstudentinnen wieder vermehrt im Studium auf Kriegsverletzungen ausgebildet werden sollen, geht das auf Kosten anderer wichtiger Lerninhalte. Wenn wir uns hier heute versammeln, um gegen den Personalabbau am Uniklinikum zu demonstrieren, sagen wir auch, für eine gute PatientInnenversorgung brauchen wir keine Panzer, sondern mehr Personal. Und um gemeinsam für unsere Interessen als Medizinstudierende, als potenzielle PatientInnen, als KollegInnen der Uniklinik Freiburg zu kämpfen, sagen wir, nicht auf unserem Rücken.
Weitere Reden von der Demonstration gegen den Stellenabbau an der Freiburger Uniklinik könnt ihr auf rdl.de nachhören.
نظري لخيط عيوني لما نرجعوا
Vergangene Woche jährte sich der Beginn der russischen Vollinvasion auf der Ukraine zum 4. Mal. Auch hier bei Radio Dreieckland haben wir darüber berichtet. Reporter ohne Grenzen veröffentlichte ein Statement zu 4 Jahren Krieg gegen die Pressefreiheit. Und darüber sprach RDL mit Alena Strutz. Sie ist Pressereferentin mit dem Schwerpunkt Osteuropa bei Reporter ohne Grenzen. Zu Beginn erklärt Alena Strutz, wieso Reporter ohne Grenzen bei der russischen Vollinvasion auf die Ukraine von 4 Jahren Krieg gegen die Pressefreiheit spricht.
Das liegt an ganz unterschiedlichen Dingen. Die kann man in quasi 4 Faktoren aufbrechen. Die eine ist, dass Journalistinnen und Journalisten im Krieg, in diesem Angriffskrieg, in dieser Vollinvasion gezielt angegriffen werden. Sie zu den größten Bedrohungen zählen im Moment Drohnenattacken. Im vergangenen Jahr sind da deswegen 3 Journalistinnen und Journalisten gestorben und sie waren alle als Presse gekennzeichnet. Das heißt, wir können ganz klar beobachten, dass Journalistinnen und Journalisten, die im Krieg eigentlich besonderen Schutz erhalten sollten, von russischen Streitkräften gezielt getötet werden und angegriffen werden. Und das passiert nicht nur Journalistinnen und Journalisten körperlich, sondern das passiert auch dadurch, dass redaktionelle Infrastruktur, eben Redaktionen, aber auch Hotels, wo Medienschaffende viel arbeiten, gezielt von russischen Bomben, russischen Drohnen angegriffen werden und zerstört werden.
Es gibt ja auf 3 Gebieten, sage ich jetzt mal, Einfluss für Medienschaffende. Einmal in der Ukraine, einmal in den von Russland besetzten Gebieten und einmal in Russland selbst. Zunächst mal blicken wir auf die Situation für Medienschaffende im angegriffenen Land, also Ukraine. Wie sehen die Arbeitsbedingungen aktuell konkret aus? Und vielleicht dann im Anschluss in Abgrenzung zu den von Russland besetzten Gebieten?
Ja, gerade in diesem Winter, wo die Temperaturen außergewöhnlich kalt waren und bis zu minus 20 Grad Kälte draußen war, greifen russische Streitkräfte ja gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur an und Redaktionen sind direkt davon betroffen. Also Medienschaffende arbeiten trotzdem weiter, aber teilweise in Redaktionsräumen mit Temperaturen von 11 Grad. Radiosender können zum Beispiel nicht dauerhaft auf Sendung gehen. Wenn es einen vollständigen Stromausfall gibt in Kiew, kann zum Beispiel das Hromadske-Radio maximal 6 Stunden lang auf Sendung bleiben. Eine Redaktionsleiterin berichtet davon, dass alle Redaktionsmitglieder erschöpft seien, weil es schlichtweg viel, viel schwerer ist, sich zu konzentrieren, wenn es so kalt ist. Darüber hinaus kommt es, dass alle ukrainischen Journalistinnen und Journalisten seit dem 24. Februar 2022 zu KriegsreporterInnen geworden sind. Also das heißt, der Krieg als Berichterstattungsthema ist einfach zentral. Je näher man an der Frontlinie ist, desto heftiger ist es dann auch. Wir kennen zum Beispiel Projekte in Grenzregionen, zum Beispiel Cordon Media. Das ist in der Grenzregion Sumy. Da geht es vor allem darum, Angriffe zu dokumentieren, Menschen zu warnen vor potenziellen anstehenden Angriffen und Faktenchecks zu lokalen Entwicklungen zu liefern, weil genau in den Grenzregionen geht es ganz, ganz viel darum, wer gerade die Informationslandschaft kontrolliert.
In der Erklärung, die ich eingangs erwähnt habe, schreiben Sie, dass Ukraine in der Rangliste der Pressefreiheit trotz aller Umstände um ganze 45 Plätze nach vorne gerückt ist. Was sind die Gründe dafür?
Das ist das Erstaunliche, dass die Medienlandschaft weiterhin so resilient ist. Die Rangliste der Pressefreiheit muss man aber auch so verstehen, dass es ein Kontext ist, in dem sich viele Länder bewegen. Also es kann sein, dass andere Länder, ich nehme jetzt zum Beispiel Georgien. Georgien ist um 37 Plätze runtergerutscht in den letzten Jahren. Das heißt, die Ukraine befindet sich in einem Kontext, aber vor allem geht es darum, dass wir sehen, wie unglaublich stark die Medienlandschaft trotzdem bleibt. Es wurden in den vergangenen 4 Jahren 333 mindestens Redaktionen oder Outlets geschlossen, kurzfristig oder langfristig, aber trotzdem arbeiten Journalistinnen und Journalisten unter den widrigsten Umständen weiter, wie eben diese Stromausfälle, wie kein Zugang zu Energie, wie krasse einfach Bedingungen an der Frontberichterstattung und dass die Journalistinnen und Journalisten es aushalten, trotz 4 Jahren dauerhaften Beschuss, trotz 4 Jahren ständiger Erschöpfung und keiner Möglichkeit, wirklich sich auszuruhen, das ist auf jeden Fall eine unglaubliche Tat. Und wir brechen das ja bei der Rangliste der Pressefreiheit immer wieder auf und sehen zum Beispiel auch, dass die ukrainische Regierung trotz immer wieder, sagen wir mal, Holprigkeiten trotzdem die Pressefreiheit durchaus sehr respektiert. Also es gab auch ein umstrittenes Mediengesetz letztes Jahr, das im Parlament diskutiert wurde. Und im Endeffekt hat man sich dagegen entschieden, weil die Zivilgesellschaft und Journalistinnen und Journalisten darauf beharrt haben, dass das die Meinungs- und Pressefreiheit zu stark einschränken würde. Und dass genau so die Pressefreiheit einfach respektiert wird, das zeigt auch, dass der Aufstieg und die Stabilisierung der Pressefreiheit trotz dieser widrigen Umstände möglich ist.
Sie haben es vorher schon angerissen, aber wie genau sieht nun die Situation in den besetzten Gebieten aus, in Donetsk, Luhansk, aber auch Krim, die ja seit 2014 von Russland annektiert gehalten wird?
In russisch besetzten Gebieten werden unabhängige Informationsquellen systematisch ausgelöscht und dadurch werden diese besetzten Gebiete quasi zu einer Informationsblackbox. Das gilt sowohl für Anwohnerinnen und Anwohner. Sie haben kaum mehr Möglichkeit, sich unabhängig von russischer Propaganda zu informieren. Aber auch für uns, für Außenstehende, für die ukrainische und internationale Öffentlichkeit wird es zunehmend unmöglich zu erfahren, was dort geschieht. Zum einen ist, wer den Mut aufbringt, aus den besetzten Gebieten zu berichten, riskiert Verhaftung oder sogar sein Leben. Der Fall von der Journalistin Viktoria Roschina ging vor 2 Jahren durch die internationale Presse. Sie starb 2024 in russischer Gefangenschaft. Und seit letztem Jahr wissen wir durch Recherchen, dass sie gefoltert wurde. Und sie wurde festgenommen bei einer Recherche in den besetzten Gebieten zu Foltergefängnissen, die russischen Streitkräfte aufgesetzt haben. Zum anderen sind die besetzten Gebiete Ausbildungsorte für Propagandaakteure in lauter Städten, in Mariupol, auf der Krim, aber auch in Donetsk haben die Streitkräfte sogenannte Medienschulen aufgebaut und die sollen dazu dienen, junge Menschen zu sogenannten echten Journalisten auszubilden. Und da ist es gerade so, dass die aktuelle Pro-Kriegs-Blogger-Szene durchaus oft die Regierung kritisiert in diesem Kriegsrahmen. Und in diesen Medienschulen sollen junge Menschen halt zu sehr loyalen Bloggern, die total auf der Linie der Regierung sind, ausgebildet werden. Es ist aber auch so, dass Sie bestimmt schon mal von dem russischen Staatsmessenger Max gehört haben. Und dadurch passiert auch eine digitale Informationsabschottung. Wir wissen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die versuchen, ihre Angehörigen in den besetzten Gebieten über Telegram, über WhatsApp zu erreichen. Und das geht seit letztem Sommer quasi gar nicht mehr. Es ist jetzt also nur noch möglich, über Max zu kommunizieren. Das ist aber nur mit russischer oder belarussischer SIM-Karte möglich. Und wir wissen auch, dass alle Informationen, die über diesen Chat-Messenger laufen, vollständig bei den russischen Sicherheitskräften landen. Also es ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Und solange diese Gebiete russisch besetzt sind, wird sich die Informationslage da auch nicht bessern.
Blicken wir auf das Land, das mit Platz 171 auf der Rangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nicht besonders gut dasteht und zudem verantwortlich für den Krieg und damit für den Tod unzähliger Menschen und die Zerstörung der Lebensgrundlage in weiten Gebieten verantwortlich ist, also Russland. Sie schreiben in der Erklärung, dass mehr ukrainische Medienschaffende in Russland inhaftiert seien als russische. 26 sollen es ihren Informationen nach sein. Sie beschreiben auch, dass es regelrechte Ausbildungen für russische PropagandistInnen gibt. Mich würde interessieren, gibt es in Russland überhaupt noch unabhängige Presse oder ist diese mittlerweile komplett gleichgeschaltet?
Es gibt diese unabhängige Presse und die ist tatsächlich auch sehr resilient, aber diese unabhängige Presse findet im Exil statt. Exilmedienschaffende versuchen sehr mit allen Mitteln Menschen in Russland zu erreichen und ihnen mit unabhängigen Informationen zu versorgen. Es ist aber so, dass es immer schwieriger wird, tatsächlich im Land selber zu berichten. Es gibt noch eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten in Russland, die berichten, meistens anonym und haben dann Kontakt zu den unabhängigen Exilredaktionen. Aber wenn sie sich öffentlich äußern würden, dann droht ihnen quasi direkt eine Anklage und Strafanzeige wegen zum Beispiel der Verbreitung von sogenannten Kriegsfakes, was ja seit Februar 2022 eine der beliebtesten Mittel der Repression gegen kritische Stimmen, aber vor allem unabhängige Journalistinnen und Journalisten in Russland ist. Ich würde diese Presse nicht als gleichgeschaltet bezeichnen, weil es eben noch diese Schlupflöcher gibt und wir bei Reporter ohne Grenzen arbeiten zum Beispiel auch viel mit Medienschaffenden, um ihre Sicherheit irgendwie nicht zu garantieren, aber immerhin einen Blick darauf zu behalten. Und wir sehen auch, dass immer wieder noch Journalistinnen und Journalisten verklagt werden vom Staat. Das heißt, sie sind noch da. Aber es wird immer stärker zu einer sehr prekären Situation. Und Menschen in Russland haben immer weniger die Chance, sich unabhängig zu informieren, weil Quellen wie zum Beispiel Exilmedien, Webseiten, aber auch Messenger wie Telegram und WhatsApp oder auch YouTube als soziales Medium immer stärker entweder verboten oder komplett von der Medienbehörde blockiert werden.
Sie schreiben in Ihrer Erklärung auch, dass Sie konkrete Hilfe anbieten. Wie sieht diese in Ukraine aus?
Genau, wir haben schon relativ früh im Jahr 2022 ein sogenanntes Pressefreiheitscenter in Kiew eröffnet. Da stellen wir ganz direkt, ganz programmatisch Journalistinnen und Journalisten Schutzausrüstung zur Verfügung. Wir schulen sie, gerade sind Schulungen bezüglich, worauf man achten muss bei Drohnenangriffen, sehr beliebt. Es gibt Angebote der psychologischen Unterstützung, aber auch Nothilfzuschüsse, auch Erste-Hilfe-Kits, also alles sehr, sehr direkte Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort berichten. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch an mehreren Stellen an sehr strukturellen Fragen. Zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr zusammen mit ukrainischen NGOs ein Programm aufgebaut, das Wiederaufbaustrategien für die ukrainische Medienlandschaft nach Kriegsende entwickelt. Wir haben eine Partnerschaft mit einer NGO, die speziell sich um Fragen von weiblichen Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine kümmert, die ja nochmal eine gesonderte Gefährdung haben durch sexualisierte Gewalt, die sehr viel an ukrainischen Fronten passiert. Also wir konnten seit dem 24. Februar 2022 mehr als 2100 Journalistinnen und Journalisten direkt helfen und unterstützen auch Redaktionen teilweise direkt, sind da auch ständig in Austausch. Also die Hilfe bleibt dynamisch und passt sich quasi auch den Entwicklungen im Krieg an.
Zuletzt würde ich gerne auch etwas weiterführend auf hybride Kriegsführung blicken. Sie haben schon russische PropagandistInnen erwähnt. Es gibt aber auch weitere Ebenen von Propaganda, zum Beispiel wie von Ihnen erwähnte Messenger-App Max. Es gibt beispielsweise auch Desinformationskampagnen im Internet mit globaler Reichweite. Desinformationen können vielleicht also auch als Gefahr für Pressefreiheit gesehen werden. Welche Rolle spielen Desinformationskampagnen für die Kriegsführung Russlands und wie hat sie sich im Laufe des vierten Kriegsjahres der Vollinvasion entwickelt?
Ich würde Ihnen absolut zustimmen. Tatsächlich sind Desinformationskampagnen ein ganz gezielter und wichtiges Mittel beim Kampf gegen die Pressefreiheit, aber auch im Kampf gegen den ukrainischen Widerstand. Ich würde sagen, dass es da mehrere Ebenen gibt. Es gibt natürlich die Desinformation zum Beispiel in den besetzten Gebieten, die einfach unglaublich krass ist und alles benebelt. Es gibt Desinformationen und hybride Kriegsführung in der Ukraine selber, um den Widerstand in der Zivilbevölkerung zu brechen. Aber es gibt auch eine globale Ebene, das heißt, russische Propaganda gezielt, RT, ehemals Russia Today, versucht in sehr, sehr vielen Ländern, auch in Europa, wo RT offiziell verboten und sanktioniert ist, die Stimmung, die Solidarität für die Ukraine in der Bevölkerung grundsätzlich, aber auch in der Politik zu kippen. Das passiert vielleicht, das merken wir hier in Deutschland auch, aber es passiert besonders krass in Regionen wie Lateinamerika, aber auch im Nahen Osten, wo sich RT als sozusagen alternative Informationsquelle zu westlichen Informationen positioniert hat. Teilweise wird es auch von Regierungen unterstützt, zum Beispiel in Lateinamerika, in Nicaragua ist es so, dass RT-Propagandisten, Medienschaffende vor Ort auch ausbilden. Und das heißt, mit diesen mehreren Ebenen versucht die russische Kriegsführung, versucht Russland grundsätzlich einfach die Solidarität mit der Ukraine, die Überlegungen möglicher Waffenlieferungen, aber auch ganz grundsätzliche Fragen, wie sollte die Ukraine existieren? Wo sollte eine Grenze im Fall eines Waffenstillstands ablaufen? All diese Fragen versucht russische Propaganda mithilfe von hybrider Kriegsführung die ganze Zeit zu beeinflussen. Und das bleibt auch im vierten Jahr eine unglaublich große Gefahr.
Manchmal sind ja solche Desinformationsplattformen oder Medien, die unter dem Einfluss des russischen Staates stehen, nicht ganz so leicht zu erkennen. Haben Sie vielleicht ganz zum Schluss einen Praxistipp für HörerInnen, wie sie sich gut zu der Thematik informieren können oder wie sie erkennen, was eine verlässliche Quelle ist und was nicht?
Ich glaube, da geht es vor allem darum, dass sie schauen, was für eine Aussage, ein Text, ein Video, ein Social-Media-Post vermittelt und schauen, wo finden Sie diese Aussage, wo finden Sie diese These anderswo. Finden Sie vielleicht diese These in einem Medium oder diese Information, es muss ja nicht unbedingt Meinung sein, diese Information, diesen Fakt, finden Sie den in einem Medium, dem Sie bereits vertrauen. Finden Sie die Tatsache, dass die Hälfte der Ukraine für einen Anschluss an Russland ist, auch in einem Medium wie der Tagesschau oder im Spiegel. Also es geht auch ganz viel darum, im Kopf so kleine Mini-Faktenchecks durchzuführen, indem man schaut, wird diese Tatsache, die mir hier versucht wird, als Wahrheit verkauft zu werden, auch in anderen Quellen, denen ich bereits vertraue, bestätigt. Und so funktioniert auf ganz individueller Ebene ein Mini-Faktencheck und man kann auch sich einfach ein Pool aus vertrauenswürdigen Medien, die man bereits auch vielleicht aus anderen Kontexten schätzt, so aufbauen.
Am vergangenen Donnerstag tagte der Sozialausschuss des Freiburger Gemeinderats. Hört einen Bericht über zentrale Themen.
Inhaltlich ging es viel um Berichte in drei Tops. Die Gesundheitskonferenz Freiburg zusammen mit dem Breisgau Hochschwarzwald, der Gemeindepsychiatrische Verbund, auch mit dem Landkreis, und ehrenamtliche Patientenfürsprecher bzw. die IBB-Stelle des Landkreises. Alle Tops beruhten auf Vorträgen der Beschäftigten des Amtes für Soziales, mit Ausnahme das Gesundheitsamt ja vom Landkreis mit für Stadt Freiburg betrieben wird. Breit kam dabei der Gemeindepsychiatrische Verbund zu Wort. Dabei ist die wesentliche Neuerung als Meilenstein bezeichnet, die präventive Krisenintervention.
Damit können wir auch mit Stolz sagen, hier in Freiburg haben wir es jetzt nach 10 Jahren Entwicklung in dieser AG Psychosozialer Krisendienst geschafft, den Regio-Krisendienst auf den Weg zu bringen. Da hat sich aus 3 langjährigen bestehenden Mitgliedern hat sich eine GmbH gegründet, die nun mit einer telefonischen Erreichbarkeit zu Randzeiten Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 18 bis 22 Uhr eine telefonische Erreichbarkeit geschaffen haben, um krisenintervenierend tätig zu sein. Das Ganze ist uns gelungen eben auch, indem dass wir hier eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft haben. Es gibt eine Finanzierung von Aktion Mensch für 5 Jahre und auch die Stadt gibt hier Zuschüsse und der Landkreis. Aber auch Leistungserbringer haben sich hier eingebracht mit Anteilen und Stiftungen. Eine dauerhafte Landesfinanzierung von Seiten des Landes Baden-Württemberg ist leider noch nicht zutage gekommen, mehrfach schon diskutiert worden, ist noch ausstehend und hoffen wir natürlich, dass das eines Tages auch in Baden-Württemberg umgesetzt wird. Mit dem Krisendienst eben können niedrigschwellige Hilfen geschaffen werden im psychosozialen Krisen. Das entlastet das ganze Hilfesystem von den Notaufnahmen, Kliniken zur Polizei, vermeidet dadurch eben Zwangssituationen oder stationäre Aufnahmen, weil präventiv dem Ganzen begegnet werden kann. Und ihm das Ganze auch greifbar zu machen, wie wir auch damit die Lücke schließen konnten, habe ich Ihnen die ersten Zahlen hier mitgebracht. Im April 2025 ist der Krisendienst eben an den Start gegangen mit der telefonischen Erreichbarkeit. Bis Januar diesen Jahres konnten 670 Anrufe verzeichnet werden, mit 6 bis 7 Anrufen pro Schicht, also in dieser Zeit von 18 bis 22 Uhr. Und ein Anruf dauerte im Durchschnitt dann schon so 30 bis 45 Minuten, bis quasi beide Seiten, das heißt die ehrenamtliche Person, die am Telefon diesen Anruf entgegengenommen hat und die Person, die dort angerufen hat, bis man wieder, sage ich mal, guter Dinge auseinandergeht.
Neben der fehlenden Landesfinanzierung bleiben als Dauerbrenner auch der fehlende Wohnraum für besonders vulnerable Menschen, fehlende Therapieplätze trotz eines hohen Fachärztebesitzes und die Übergänge Jugend-Erwachsenensein oder im Alter, wie auch von der Klinik ins Ambulante und umgekehrt. Aus dem Kreis der Rätinnen und sachkundigen Bürgerinnen wurde dann es unter Aktuelles nochmal etwas heißer gegessen. Die Frage zu den Auswirkungen der Rolle rückwärts des Bundes beim Bürgergeld zurück in die Grundsicherung und deren Verweigerung für Kriegsflüchtlinge vertröstete allerdings die Verwaltung zunächst einmal.
Wie uns sicherlich allen bewusst ist, wird das Bürgergeld, das noch so heißende, reformiert. Die Gesetzesänderung befindet sich gerade noch im Beratungslauf und uns erreichen einfach schon jetzt sehr, sehr viele Anfragen, was mit der ein oder anderen geplanten Änderung passieren wird, konkret im Jobcenter. Und wir würden deswegen anbieten, beziehungsweise der Herr Wilde bietet über mich an, am 16.04. im nächsten Sozialausschuss mal einen mündlichen Bericht dazu zu geben. Und wir würden zusätzlich anbieten, falls Sie Fragen haben und Sie wünschen, dass der Herr Wilde darauf eingeht, dann schicken Sie mir die gerne im Vorfeld. Dann können wir die einbauen.
Gut, genau. Das wird man aufbereiten und wie gesagt auch im Sinne einer guten Beteiligung. Wenn Sie Fragen haben, dann können die nämlich auch beantwortet werden, könnten Sie die an die Frau Polt schicken und dann gibt es hier an der Herr Wilde weiter und dann können wir dann schon mal die erste Einschätzung oder was sich da jetzt ändert, können wir dann aus.
Ein Fragenkatalog der Eine Stadt für alle Fraktionen liegt uns zumindest schon vor. Neben den Mitteln für den Umbau zumindest eines Carsharing-Autos thematisierte die Vertreterin des Seniorenrates auch die Möglichkeit der freien Taxifahrt für Mobilitätseingeschränkte.
Abholung von irgendeinem Taxiunternehmen mit einem solchen Auto, mit einem behindertengerechten Auto. Und da ist ja die Frage, geht das dann in Konkurrenz oder ergänzt sich es?
Also Frage ist angekommen, Frau Hahn kann dazu was sagen.
Ja, es handelt sich dabei um die Taxigutscheine, die Sie ansprechen, die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben bekommen. Das Angebot gibt es nach wie vor. Ich muss gestehen, über die tatsächliche Inanspruchnahme kann ich jetzt aus dem Stand keine Auskünfte geben. Aber ich kann nur sagen, das Angebot gibt es weiter. Eine bestimmte Anzahl an Taxifreifahrten pro Jahr, eben, aber für mobilitätseingeschränkte Menschen aus der Eingliederungshilfe. Also das betrifft nicht sozusagen alle Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, sondern Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Für also den ich würde vorschlagen, das können wir bei der nächsten Sitzung vom, vom Sozialausschuss nachreichen und der Bekanntgabe aktuell ist. Da
können das wir reichen wir nach.
Aber das war aber damals zum Teil, in dem Fall eine Dame, die im Pflegeheim lebte. Also das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht ja, das andere weiß ich, die haben so und so viel um Teilnahme am aktuellen Leben, aber das war eine Dame, die war nicht in der Eingliederungshilfe, sondern lebte im Pflegeheim.
Ich glaube, ja. das müssen wir nachreichen.
Last not least, das Schicksal einer fünfköpfigen Familie in Kappel und die BZ-mediale Stellungnahme der Stadt, die Stadtrat Saleh angesprochen hat.
Ich hätte eine kurze Rückfrage zu einem Artikel in der Badischen Zeitung vom Montag, in dem es um eine fünfköpfige Familie in Kappel ging, die auf 38 Quadratmeter wohnt und der theoretisch eine 80 Quadratmeter Wohnung angeboten wurde, also diese nicht beziehen darf und das Rathaus sich dazu geäußert hat aus nicht ganz, also jetzt aus der Presse heraus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen. Also ich kann mir sachliche Gründe vorstellen, warum man gesagt hat, die Wohnung ist nichts für diese Familie, aber so wie das Rathaus es darstellt in diesem Artikel, ist es vielleicht auch ein Stück weit problematisch, wenn quasi unterstellt wird, man könne nicht richtig lüften oder die Familie könne nicht richtig lüften. Ich kann den Fall noch weiter ausführen, aber wenn er gerade nicht bekannt ist tatsächlich.
Ja, ja, klar, das läuft ja leider, es läuft ja nicht bei uns, es läuft beim Immobilienmanagement der Fall. Es ist natürlich insofern, es gibt natürlich auch eine Warteliste und bei der Vergabe der Wohnung ist es ja nicht so, dass das automatisch dann jetzt an jemanden vergeben wird, eine Familie, die schon in Kappel wohnt. Also ich kenne die Problematik, dass natürlich diejenigen, die jetzt Wohnungen anbieten, natürlich nicht unbedingt eine Überbelegung wollen. Also bei Privaten ist das manchmal der Fall, aber sagen wir jetzt bei der Stadtbau oder bei anderen Wohnungen sollte das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt sein, zumal ja auch das eine Verbesserung ist, wenn jetzt jemand in einer 35 Quadratmeter Wohnung lebt und jetzt in eine 50 Quadratmeter Wohnung kommt, ist das natürlich immer eine bessere Situation als jetzt vorher. Aber wie gesagt, das Ganze ist komplexer und komplizierter, weil das natürlich abgewogen wird, welcher Familie wird die Wohnung zugeteilt.
Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 2. März 2026 zu Ende. Die Beiträge dieser Sendung waren teilweise gekürzt. In voller Länge könnt ihr sie nachhören auf rdl.de. Und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.